Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 27. März 2026. Die schweizerische Neutralität ist so etwas wie ein Gebot der Stunde in Europa. Ich zögere zwar und halte nichts von kolonialistischer Übergriffigkeit. Ich bin kein Schweiz-Imperialist, der da mit unserer Staatsform alle anderen zwangsbeglücken möchte. Aber es ist ja nicht verboten, sich von der Schweiz inspirieren zu lassen. So schlecht machen wir es nicht. Und als ich noch Vorlesungen gehalten habe an der Universität St. Gallen vor einigen Jahren, habe mich zum Teil deutsche Studenten gefragt, kritische Studenten, ja, Herr Köppel, was ist denn eigentlich die Friedensleistung der Schweiz? Ihr seid ja nicht dabei bei der NATO, ihr seid nicht dabei bei der EU. Dann habe ich jeweils die maliziöse Erwiderung formuliert, die essentielle Friedensleistung der Schweiz besteht darin, dass sie seit über 500 Jahren kein anderes Land mehr angegriffen hat. Und das natürlich aufgrund unserer immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität. Und diese Neutralität ist eben ein großartiges Sicherheitsinstrument für Kleinstaaten. Und mit allem Respekt sind eben auch die Staaten in Europa Kleinstaaten geworden. Obwohl sich da einige Politiker noch einbilden, sie seien die Masters of the Universe, wie in vergangenen Weltreichs- und imperialen und kolonialistischen Räuberzeiten. Das ist, Freunde, vorbei. Zum Glück ist es vorbei. Übung abgebrochen. Ihr müsst nicht mehr den großen Max markieren. Ihr braucht keinen Platz, einen Logenplatz an der Sonne mehr. Ihr seid alle verschweizert aufgrund des relativen Wachstums der anderen Großmächte. Überlasst doch diese Großmachtpolitik der Raubtiere und verirrt euch nicht als Vegetarier ins Gehege der Fleischfresser. Das funktioniert nicht. Da werdet ihr am Schluss selber auf dem Speisezettel landen. Und das ist die elementare sicherheitspolitische Einsicht der Schweiz, die übrigens auch mal eine Großmacht war, eine europäische, im 16. Jahrhundert. Das würde man uns gar nicht mehr geben. Und der bedeutende italienische Denker Niccolò Machiavelli hielt ja die Schweizer für fähig, die Nachfolge der Römer, der Bürgersoldaten einzunehmen und das zerklüftete Italien zu einen. Wir schafften es dann nur bis nach Mailand, nach Milano. 1515 wurden dort aber vernichtend geschlagen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde der Neutralitätspolitik. Noch nicht im modernen Sinne. Die verdanken wir dem Wiener Kongress 1815 und dort übrigens der besonderen Intervention des russischen Zaren Alexander I. Darum können wir in der Schweiz sagen, die Russen haben uns noch nie etwas zuleide getan. Im Gegenteil, wir haben dank den Russen die moderne Neutralität bekommen. Auch deshalb, weil Alexander I. über seinen Schweizer Erzieher, Monsieur de la Harpe, möglicherweise in eine amoureuse Verstrickung mit einer Schweizerin geraten ist, also cherche la femme, und man darf die beflügelnde Wirkung der Erotik auch in außenpolitischen Dingen nicht unterschätzen, meine Damen und Herren. Aber egal, wie das Ganze zustande gekommen ist, es hat sich bewährt. Und es wäre eben auch ein interessantes Instrument. Österreich hat ja die Neutralität nach schweizerischem Vorbild, aber weil man eben in der EU drin ist, steht man mit einem halben Bein auch schon im Ukraine-Krieg. Und darum ist diese Diskussion in Österreich voll im Gange. Und mir fällt auf, dass sie eben auch dort viele Politiker nicht mehr begriffen haben, was die Neutralität ist. Und ich erkläre das in meiner Schweizer Ausgabe. Zwei entscheidende Friedensleistungen. Erstens, der Neutrale macht eben nicht mit in diesen Bündnissen. Das heißt, er ist nicht in Verstrickungen drin, die einen in einen Krieg reinziehen können. NATO und EU sind heute Kriegsparteien. Und wenn sie da dabei sind, ja, da können sie faktisch gar nicht mehr neutral sein. Ist unmöglich, geht nicht. Sehen Sie jetzt auch im Nahen Osten, Trump sagt, ja, wo sind die NATO-Staaten? Wo ist jetzt diese NATO-Solidarität, die ihr ja noch vor ein paar Monaten von mir gefordert habt? Wo ist sie jetzt eigentlich von Deutschland? Wo ist sie von Frankreich? Wo ist sie von Großbritannien? Und die halten sich natürlich zurück, weil sie sagen, dieser Krieg ist aus unserer Sicht Wahnsinn, wir dürfen uns da nicht einmischen, dass eben die nationalen Interessen hier diese Bündnisse übertrumpfen und überflügeln. Das heißt, sie bieten keinen Schutz, können aber im Zweifelsfall benutzt werden, um dich in so einen Krieg reinzuziehen. Die Gefahr ist da und bereits haben wir ja die Diskussion, dass sich europäische Staatschefs doch an diesem Krieg irgendwo beteiligen wollen, mit den entsprechenden Vergeltungswirkungen, die eben zu befürchten sind. Also das Erste ist, die Neutralität lässt die Regierungen Abstand halten von diesen Bündnissen, in Friedenszeiten wie auch in Kriegszeiten, und so verringert man die Angriffswahrscheinlichkeit im Ernstfall. Wer keine Feinde hat, ist auch nicht primär auf der Abschussliste. Jetzt die Neutralität allein, da haben die Kritiker recht, garantiert natürlich noch keinen Schutz, Beispiel Belgien. Aber da braucht es dann eben die glaubwürdige Armee, die Verteidigungsfähigkeit, nicht die Kriegstüchtigkeit, die Verteidigungsfähigkeit, die auch kriegstüchtig ist, aber wenn Sie das Wort kriegstüchtig verwenden, vor allem im deutschen Sprachgebrauch, dann klingt das bereits ein bisschen nach lauernder Sprungbereitschaft. Also dann höre ich da schon fast die Sporen klirren, wenn ein deutscher Wehrminister von Kriegstüchtigkeit spricht. Ich würde vorschlagen, das Wort Verteidigungsfähigkeit zu verwenden. Um das geht's nämlich. Wir wollen uns nur verteidigen. Wir sind da nicht für Kriege und Präventivkriege und diese ganzen Paranoia-Szenarien zu haben. Und deshalb ist eben die Neutralität eine doppelte Versicherung, zum einen, weil sie die Angriffswahrscheinlichkeit verringert und zum anderen, weil sie die Länder zwingt, ihre eigene Verteidigung glaubwürdig selber leisten zu können. Nicht, dass man sagt, ja, im Notfall sollen dann die Amerikaner kommen, die Kavallerie, die dann aber doch nicht kommt, aber mit dem Risiko, dass man selber eben hineingezogen werden könnte. Und wir haben es ja immer wieder gehört in der Politik, ja klar, Deutschlands Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, Deutschlands Freiheit wird in der Ukraine verteidigt, jetzt wird sie nicht im Nahen Osten verteidigt, aber das Risiko ist da, dass man das sagen würde. Und das ist eben diese Großmannssucht, diese gerne groß, das gerne groß Syndrom, das Masters of the Universe Syndrom, dieser Minderwertigkeitskomplex, der sich da zu diesen großräumigen Phantasmagorien aufschwingt. Brandgefährlich und deshalb schweizerische Neutralität, Mut zum Kleinstaat, small is beautiful und diese Dimension ernsthaft diskutieren. In Österreich ist das natürlich ein wichtiges Thema. In Deutschland wird das erst von ein paar allerdings profilierten Politikern in die Runde geworfen, darunter der frühere Hamburger Oberbürgermeister Klaus von Donani. Schweizerische Neutralität als Gebot der Stunde. Denken Sie darüber nach. Was sind die Schlagzeilen? Die stillen Profiteure des Irankriegs, Russland und China. Ich wünsche mir, dass Russland, China, Amerika, Israel und von mir aus auch Iran an einen Tisch sitzt. Die Araber sollen auch mitmachen. Und dann löst man dieses Rätsel, diesen Molotow-Cocktail, den löscht man gemeinsam. Das heißt aber auch, dass dieses Mullah-Regime in Iran jetzt endlich aufhören muss, Vernichtungsdrohungen gegen Israel auszusprechen. Und das macht man seit über einem halben Jahrhundert. Und ja, die Israeli haben auch Verrückte in ihren Reihen. Diese Minister, das Smotrich und Gvir, das sind Schreckliche, das sind auch Mullahs, das sind auch solche Theokraten und Raser, die mit einer Rhetorik, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, wenn man denn überhaupt diese Außenpolitik mit dieser emotionalen Betroffenheit empfinden würde. Aber sie reden eine Sprache, die nichts da den Spinnern in Teheran schenkt und das ist ein Problem. Aber die elementare Tatsache, und das blenden mir eben die Amerika- und die Israel-Kritiker allzu sehr aus, die elementare Tatsache ist, dass Seyed Khomeini die heilige Staatspflicht, die Doktrin Irans, die physische Auslöschung Israels als Staat ist. Sie wollen einfach diesen Staat auslöschen. Und das ist auch kein politisches Ziel im Sinne, ja, löst den Nahostkonflikt. Wir finden es nicht gut, wie ihr die Palästinenser behandelt. Sucht eine andere, bessere Variante im Westjordanland. Auch da riesige Fehler der Regierung Netanyahu. Was Netanyahu da toleriert an Gräueltaten, darüber berichtet ja unser Korrespondent Pierre Heumann laufend. Das gibt massive Ansatzpunkte für Kritik in dieser Regierung geschenkt. kein Dissens, unbestritten, aber völlig unabhängig von dem, auch nicht ursächlich und kausal zusammenhängend, ist diese Vernichtungsdrohung des Iran. Und solange der Iran sich so aufführt, müssen sich diese Mullahs auch nicht wundern, dass sie in bestimmten Momenten Zielobjekt eben ihrer Feinde werden können. Es hat ja niemand Iran gezwungen, Israel vernichten zu wollen. Das ist ja auch kein eben politisch rationales Ziel, das ist eine ideologische fixe Idee, das ist Ausfluss dieses radikalen Islamismus, der in diesem Regime mit der Ankunft von Ayatollah Khomeini installiert worden ist. Und meine Hoffnung geht dahin, und vielleicht helfen ja diese schrecklichen Kriege, wo alle, auch die Großen, nicht stark genug sind, um die Brechstange so einzusetzen, wie sie es am liebsten hätten. Weder Putin kann das, noch Trump scheint es zu können im Nahen Osten, dass man am Schluss gezwungen ist, aus schierer Erschöpfung, wie die europäischen Großmächte nach dem 30-jährigen Krieg, dass man gezwungen ist, Toleranz zu üben. Und es kann mir niemand erzählen, dass diese hochentwickelte Kulturnation Iran mit diesem Goldschatz an historischer Erfahrung, dass der Großteil der Bevölkerung so verrückt ist, dass man sagt, weil wir wollen jetzt unbedingt diesen Kleinstaat Israel ausrotten und dafür machen wir uns zum Paria auf der ganzen Welt, übrigens auch in der arabischen Welt. Das kann nicht das Ziel sein, auch diese Regierung. Und natürlich, der Nahe Osten ist ein Gelände, das habe ich hier schon oft gesagt, Wiege der Zivilisationen, Wiege der Hochkulturen, Wiege der Religionen. Diese Sandwüsten befähigen die Leute zum Höchsten, zu dem Genialsten überhaupt. Aber es laufen dort eben auch überdurchschnittlich viele Verrückte und Fanatiker herum. Aber der Großteil der Menschen dort sind Menschen. Die sind auch rational. Und die gehen nach ihren Interessen vor. Und wenn man es alleine nicht schafft, wenn es die Amerikaner nicht können, wenn sie jetzt eben merken, wir sind auch nicht mehr stark genug, und die Russen sind es auch nicht, die nagen da auch, beißen auch irgendwo auf Granit in der Ukraine, dann um Himmels Willen, dann könnten diese Großmächte mal zusammensitzen, um diese Debakel, die sie ja meistens selber dann immer wieder verursachen und heraufbeschwören und verschlimmern, gemeinsam zu entschärfen. Die Welt ist zur Zusammenarbeit verdammt. Und dann haben sie noch diese Geisterfahrer und Irrläufer in der Europäischen Union, die sich eben einbilden, sie seien immer noch maßgeblich und die ganze Welt richtet sich nach ihnen. Das ist das Gloria Swanson-Syndrom aus dem Film Boulevard der Dämmerung, Sunset Boulevard. Die Opern, die Filmdiva, die in den 50er Jahren schon leicht gealtert, sich immer noch einbildet, sie sei der ganz große Star. Und da gibt es auch diese große Szene, wo sie die Treppe herunterdefiliert, im Glauben, dass ihr noch die ganze Welt zu Füßen liegt. Dabei steht gar niemand mehr dort. Niemand nimmt auch nur die geringste Notiz davon, bevor man sie dann ins Altersheim verschieben muss. Und diese Szene kommt mir einfach immer wieder in den Sinn, wenn ich da einige europäische Staatsoberhäupter bei ihrer Arbeit besichtige. Hört doch auf, den Unsinn der Vergangenheit wiederholen zu wollen. Besinnt euch auf das, was die Geschichte euch gelehrt hat, nämlich diese Kriege sind Wahnsinn und dieser Friedhof einstiger Großmächte, genannt Europa, wäre heute doch eine Art Therapiestation für die ganz Großen, die es noch nicht gelernt haben. Also dies meine zähen und unzerstörbaren, hoffnungsfrohen Einsichten am frühen Morgen. Israel schickt weitere Soldaten nach Südlibanon, klar, weil Südlibanon, gesponsert von Iran, jetzt wieder die Israelis bedrängt im Norden. Und da wird auch angeheizt aus Teheran. Die muss man zur Vernunft bringen. Man muss diese Mullahs zwangsversachlichen. Man muss ihnen diesen ideologischen Vernichtungswahnsinn auszutreiben versuchen. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass eben auch in diesem Land einige Leute, wichtige Leute, rational ansprechbar sind. Sie schicken ihre Kinder ja auch in westliche Universitäten. Möglicherweise führen die ein richtiges Leben im Falschen und darum ist eben alles falsch. Ein neuer Schock für die Weltwirtschaft, die Folgen des Irankriegs für Wachstum und Isolation zeichnen sich ab. Rückkehr der nationalen Interessen. Hört mal auf mit dieser Energiewende. Was baut Deutschland noch 2000 neue Windräder? Das bringt's doch nicht. Das ist komplett daneben. Und auch hier muss man wieder zurückkehren zur sachlichen Demut. Wir haben jetzt eine Reformdebatte in der Bundesrepublik. Lars Klingbeil, der Vizekanzler, hat eine Rede gehalten. Auch Merz rechtfertigt sich. Und von außen betrachtet, das ist ja byzantinisch, labyrinthisch, was da vorgeschlagen wird, unüberblickbar, Steuersenkungen da, Steuererhöhungen dort, mehr Staat hier, da wieder irgendeine Pendlerpauschale, ein Ehegattensplitting, schrauben Sie an dem herum. Das ist für den Schweizer unüberblickbar und zeigt einfach, in was für einem bürokratisch-fiskalischen Wahnsinnsdschungel, in was für einem Dschungel des Wahnsinns sich diese Bundesrepublik mittlerweile verirrt hat. Und man muss zurückfinden, ich meine, es ist ja ganz einfach, zum Rezeptbuch der erfolgreichen Strategie der alten Bundesrepublik. Rheinische Gemütlichkeit, nicht dieses linke Preußentum à la Merkel, diese Brandmauer-Unerbittlichkeit, dieses permanente Rotieren im eingebildeten Ausnahmezustand, dieser Psychostress, den man sich selber immer wieder einimpft, diese Pandemie der Geistesverdunkelung, die wir da einfach am Herumwüten sehen, zurück zu dieser Entspanntheit der Nachkriegszeit, die ja eine, weiß Gott, unglaublich anspruchsvolle Zeit für Deutschland war. Und zweitens verbunden mit dieser, ja auch vermutlich christlich fundierten Zuversichtsmentalität. Zurück zu dieser Politik, weniger Staat ist mehr Deutschland. Steuern senken, nicht die Firmen unter einer Bleiplatte beerdigen. Meine Erbschaftssteuern, Wegzugsteuern, diese Gefängnisse, die man da errichtet hat, die Berliner Mauern des Fiskalischen, abschreckend auch für Zuwanderer, die nach Deutschland kommen wollen. Unternehmer, die kommen doch nicht, weil ihr da einen Todesstreifen aufgestellt habt an allen möglichen Regulierungen und Bürokratien. Und da wundert sich noch einer, dass das Land wirtschaftlich nicht auf den Boden kommt. Man müsste allen deutschen Unternehmen den Wirtschaftsnobelpreis geben, wie sie es schaffen, in diesem Umfeld noch diese großartigen Leistungen zu erbringen. Das ist meine Sicht von außen. Steuern müssen runter, Bürokratie muss runter und ein Kanzler, der das ernst nimmt, der müsste diese Politik in den Vordergrund stellen und nicht seinen Machterhalt und seine Brandmauer. Und Merz müsste den Mut haben zu sagen, das ist der Weg, das müssen wir machen. Und wenn er mich abwählt, dann vertreibe ich das aus der Opposition heraus. Und jeder, der mir hilft, diese Ziele zu erreichen, ist hochwillkommen. Aber solange Sie keinen Kanzler haben, der so redet, haben Sie keinen Kanzler, der gewillt ist, diese Reformen anzupacken. Dann haben Sie Politiker, die so tun, als ob, um einfach an der Macht zu bleiben. Das ist die Einschätzung aus der Schweiz. Und ich bitte, das nicht als respektlos zu empfinden. Es ist Ausdruck von höchstem Respekt, dass man einer befreundeten Nation, die man gern hat, und ich schätze Deutschland, ich befürworte Deutschland, dass man den Freunden auch hier in aller Deutlichkeit, mit aller Einsicht in die Beschränktheit der eigenen rhetorischen und auch sonstigen Mitteln, dass man da die Wahrheit sagt, ehrlich und authentisch, so wie man sieht. Vielleicht liege ich falsch, Sie werden mir widersprechen. Der Krieg hat sich festgefahren, ich habe es gesagt, vielleicht muss man da den Ausbruch aus dem gordischen Knoten finden durch Zusammenarbeit. Die Welt, die Großmächte sind zur Zusammenarbeit verdammt und je mehr man sich in solche Kriege und Konflikte verrennt, desto deutlicher wird einem die Notwendigkeit der Zusammenarbeit vor Augen geführt. Trump wirkt auch überfordert mit seinen Hilferufen jetzt an die NATO-Staaten. Da ist vieles offensichtlich falsch geplant worden, obwohl ich noch nicht einstimme in den Chor der Schwarzmaler, dass alles zur Katastrophe werden muss. Die Chance allerdings ist da. Wir hoffen und wir sind zuversichtlich, dass dies allerdings sich dann nicht in dieser Bösartigkeit, in dieser Fürchterlichkeit auswirken wird. Zum Schluss noch ein Thema, das ich auch in der Schweizer Ausgabe angesprochen habe, aber es ist vielleicht interessant, um auch in Deutschland hier den Blick zu öffnen, nämlich warum die Medien so zum Beispiel NATO-freundlich schreiben. Und das ist in der Schweiz auch so. Wir haben ja eine sehr traditionsreiche Qualitätszeitung, die ich auch schätze, die Neue Zürcher Zeitung, dort habe ich mal gearbeitet, auch einige Jahre, habe meine Grundausbildung dort mitbekommen und bin dankbar für diese Zeit, selbstverständlich, aber ich erlaube mir hier ja immer auch etwas, die NZZ zu kritisieren, die auch in Deutschland sich da versucht auszubreiten und Boden zu gewinnen, und diese NZZ gehört ja auch zu jenen Zeitungen, die sehr stark, vor allem auch im Ukraine-Krieg, pro NATO, Anti-Russland, ja, in dieser kalten Kriegsrhetorik drin sind. Und die Frage ist ja, warum machen die das eigentlich aus der Schweiz heraus? Ist doch ein neutrales Land, da müsste man sich doch eher für den Ausgleich befassen. Und das ist jetzt interessant, der Weltwoche liegt ein Vertrag vor, den die NZZ unterzeichnet hat. Das ist ein Vertrag für die Lieferung von Jahresabonnementen NZZ Print Digital, Digital Plus, NZZ am Sonntag, NZZ Geschichte und NZZ Folio. Das ist ein Vertrag zwischen dem zwischen dem eidgenössischen Finanzdepartement, Bundesamt für Bauten und Logistik und eben dem Verlagshaus NZZ. Und da geht es darum, dass der Bund, die Schweiz, die Eidgenossenschaft auf Kosten des Steuerzahlers, selbstverständlich, Abonnemente bezieht, der NZZ. Und zwar macht das das Generalsekretariat unseres Wehrministeriums, die Bibliothek am Gisanplatz, Vertreterin. Und das sind Abos, und zwar sehr viele, für die Behörden in Bern und vor allem eben für die Behörden, die zuständig sind für die Definition und Implementierung, die wehrpolitische Implementierung unserer Außenpolitik. Und das geht um substanzielle Beträge, natürlich in anspruchsvollen verlegerischen Zeiten. Ich sehe da Gesamtkostendach 341.000 Franken 250. Also das bekommt die NZZ für diese Abonnenten. Das ist sehr viel Geld, das da rüberfließt. Das ist eine Subvention, kann man sagen, für das Verlagshaus NZZ. Und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, warum macht das das VBS? Ja, weil eben das VBS, das Wehrministerium, genau die Politik vertritt, die die NZZ eben auch befürwortet, weil sie jetzt diesen Deal geschlossen hat. Man füttert, man beißt ja nicht die Hand, die einen füttert. Und die Schweizer Militärpolitik ist ja auch auf NATO-Annäherung, mehr EU, sicherheitspolitische Zusammenarbeit ausgerichtet. Und diese Stellen bezahlen jetzt also hier substanziell Abos für das Verlagshaus NZZ. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, da gibt es sicherlich in Deutschland auch sehr viele, wie der Staat durch den Abokauf natürlich zwangsläufig Einfluss nehmen kann, beziehungsweise auf die vorauseilende Empfänglichkeit und das Einfühlungsvermögen der Zeitungshäuser zählen kann. Das ist die Verschlingung von Staat und Medien. Das produziert dann eben die Staatsabhängigkeit, die Staatshörigkeit von Medien und eben auch erklärt die Tatsache, warum die dann in diese Richtung entsprechend argumentieren, warum diese Narrative so ähnlich klingen, warum die Zeitungen genau das Gleiche schreiben, wie die Staaten oben deklarieren. Und das ist leider auch in der Schweiz der Fall. Wir haben es während der Corona-Pandemie gesehen, als natürlich auch der Bund in Deutschland, in der Schweiz, mit Inserate-Kampagnen ganz massiv eingewirkt hat. Und selbstverständlich haben diese Zeitungen dann eben auch diese Corona-Politik unterstützt. Und das ist das Gefährliche. Und darum verkaufen zum Beispiel wir keine Abos dem Staat. Wenn ein Bundesrat die Weltwoche abonniert, dann ist das in Ordnung. Dann kann man das natürlich, nehme ich das dankend zur Kenntnis. Aber solche Deals sind natürlich gefährlich, weil sie die Unabhängigkeit eines Verlagshauses gerade in der publizistischen Berichterstattung und Erörterung wichtiger Fragen behindert. Denn wenn jetzt die NZZ absolut kritisch gegen die Politik des NATO-freundlichen Wehrministers Martin Pfister schreiben würde, dann wird dieser Bundesrat sicherlich nicht für 340.000 Franken Steuergelder die NZZ abonnieren und sie quasi zwangsverteilen an alle seine Mitarbeiter. Und da sehen Sie eben, dass diese Deals nicht funktionieren und dass das eine Gefahr ist für den unabhängigen Journalismus. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum eben so viele Zeitungen, hier haben wir nur ein Beispiel, aber ich bin überzeugt, es gibt noch viele andere, eben diese Staatsnähe auch in der allgemeinen Meinungsbildung hier an den Tag legen. Follow the money, cherche la femme bei der schweizerischen Neutralität, aber hier muss man den Geldströmen folgen, um die Neutralitätsaufweichung jetzt hier vor allem auch von Seiten einer NZZ in den Blick zu nehmen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Es geht hier weiter mit Interviews, mit Nachrichten. Bleiben Sie dran. Frisch, fröhlich versuchen wir immer wieder Anstöße, Irritationen und Provokationen zu liefern, auf das Sie uns widersprechen. Und ich kann Ihnen versichern, ich setze mich intensiv mit Ihren Argumenten auseinander. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass ich mir alle Ihre Argumente zu eigen mache. Das dann doch nicht. Ich rede ja auch mit Leuten, deren Meinung ich überhaupt nicht teile, lasse sie zu Wort kommen, aber das heißt nicht, dass das dann meine Meinung ist. Wenn ich einen Jacques Bo oder wen auch immer hier reden lasse, bestimmte Meinungen teile ich, andere teile ich nicht, aber wenn man diese Gäste hat, dann lässt man sie auch reden und das ist unser publizistischer Ansatz, weil wir davon ausgehen, dass der Leser ja klug genug ist und der Zuschauer. Der kann sich dann selber überlegen, was davon zu halten ist, was der entsprechende Protagonist da von sich gibt. Merci vielmal, Ihnen einen schönen Tag und ein hoffentlich entspanntes Wochenende.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.